Schwerpunkt Theater, der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.
Wie viel Stadt sitzt in einem Stadttheater? Hallo, mein Name ist Thilo Sauer, ich bin freischaffender Kritiker. Deutsch ist meine Muttersprache, ich bin Mitte 30, weiß, heterosexuell und ein Cis-Mann, stamme aus einem, Achtung, nicht bildungsfernen Arbeiterhaushalt und habe studiert. Ich bin also ziemlich genau diese Art Mensch, die man im Theater erwartet. Wenn ich dann früher bei meinem Lohn- und Brotjobs gesagt habe, dass ich später noch ins Theater gehe, haben die KollegInnen immer gesagt, cool, ist nichts für mich, verstehe ich sowieso nicht, ich passe da gar nicht rein. Und mit diesem Einblick heiße ich Sie herzlich willkommen zu Schwerpunkt Theater, dem Podcast zum Theatermagazin Die Deutsche Bühne. Dort schauen wir in einem Schwerpunkt immer genau auf ein Thema, das wir in diesem Podcast vertiefen wollen. Und im aktuellen Heft geht es um die Frage von Repräsentation im weitesten Sinne. Wenn unsere Gesellschaft immer kleinteiliger wird und wir nicht mehr eine gleichförmige Masse erwarten im Theater oder in der Gesellschaft, wie kann das Theater überhaupt noch ein Ort für die gesamte Gesellschaft sein und diese gesamte Gesellschaft auf der Bühne abbilden? Ein ziemlich komplexes Thema und verantwortlich war dafür dieses Mal Detlef Bauer. Hallo.
Hallo Thilo.
Gab es denn einen Theaterbesuch, bei dem du dir dachtest, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas fehlt hier auf der Bühne beispielsweise?
Ja, das ist ja mein Job als Kritiker im Theater, Unstimmigkeiten zu suchen. Mir ging es immer wieder bei neuen Stücken und Inszenierungen im Schauspiel schon so, dass ich den Eindruck hatte, dass sie ein bisschen sehr viel wollen an einem Abend. Also Klimawandel, globalisierte Weltwirtschaft, Wohnungsnot vor Ort in einem zusammenbringen, was dazu führen kann, dass die Figuren, die Lebendigkeit der Figuren auf der Strecke bleibt. Der Anlass für diesen Schwerpunkt war aber eigentlich mehr der Blick auf die gesellschaftspolitischen Entwicklungen insgesamt, auf die komplexen Zusammenhänge, auch auf die negativen Entwicklungen, auf das Auseinanderbrechen der Gesellschaft, wie es einem immer mehr vorkommt. Und da war dann die Frage, wie kann das Stadttheater in der Stadt darauf reagieren?
Und auch mithelfen vielleicht, oder? Also Gemeinschaft bilden.
Sicher auch mithelfen. Ich meine, die Entwicklung gibt es ja eh, dass die Stadttheater verstärkt Diskussionsveranstaltungen, Lesungen machen zu aktuellen Themen. Aber in dem Schwerpunkt geht es uns vor allem darum, wie ist es künstlerisch, wie ist es in Inszenierungen auf der Bühne? Wie kann da die Gesellschaft abgebildet werden?
Mit dieser Zersplitterung meinst du bestimmt auch so sehr unklare Mehrheitsverhältnisse bei Wahlen beispielsweise, die auch, finde ich, immer so ein sehr klarer Ausdruck dafür sind, dass es nicht mehr so eine Mehrheit gibt, wie es vielleicht noch vor 60, 70 Jahren manchmal zu finden war. Mit welchen Vorstellungen von Gesellschaft und von der Aufgabe des Theaters seid ihr denn an diesen Schwerpunkt rangegangen?
Also unsere eigenen Vorstellungen, meine Vorstellungen sind natürlich auch geprägt noch von älteren Theaterentwicklungen, also in meinem Fall von bundesrepublikanischer der 80er, 90er Jahre. Ich habe dann aber in der Einleitung zu dem Schwerpunkt versucht, das kurz zusammenzufassen. Und in der DDR gab es ja schon so eine relativ homogene Gesellschaft, wo das Theater eine subversive Kraft darstellen konnte. Und also ein Autor, der da besonders prägend und wichtig war, ist sicher Heiner Müller. Also im Westen war es dagegen eher so, dass das Theater sich als antikapitalistischer Ort gegen den Mainstream begriffen hat und da zum Beispiel in Sozialdramen von Franz Xaver Krötz auch für ein bürgerliches Publikum, das ja zum überwiegenden Teil im Parkett saß, ein Abbild der Arbeiterklasse oder Unterschicht meinte, zeichnen zu können. Und heute ist es eben, wie du richtig sagst, deutlich wird es natürlich bei Wahlen und ganz stark ist es meiner Meinung nach ja beschleunigt durch die sozialen Medien. Es ist halt immer mehr eine Blasenbildung in der Gesellschaft, gibt es Interessen und Untergruppen, aber man fragt sich, wie kann ein Theater eigentlich die Gesellschaft noch im Zuschauerraum versammeln?
Ja, genau, die Echokammer, das ist mir natürlich auch schon aufgefallen in den sozialen Medien, dass es sich da Während man früher halt sagen konnte, okay, das ist Common Sense und das so ein bisschen von oben durch Gatekeeping in der Presse beispielsweise ja dann auch ein bisschen klarer wurde, verlieren sich manche Menschen jetzt vielleicht doch in so Parallelgesellschaften auf Facebook, in irgendwelchen Gruppen, wo sie sich nur mit selbstbestätigenden Nachrichten eindecken. Genau, ich habe für diesen Schwerpunkt auch ein Gespräch geführt, ein sehr langes Gespräch, wie ich gehört habe. Das hat, glaube ich, 1,5 Stunden gedauert mit Daniel Morgenroth, dem Intendanten des Theaters Görlitz-Zittau, der Dramaturgin Juliane Hendes und der Schauspielerin Anja Herden. Wie hast du denn dieses ausführliche Gespräch, das du zusammen mit deiner Kollegin Ulrike Kolter geführt hast, erlebt? Und wie macht man am Ende daraus 2 Doppelseiten aus 1,5 Stunden Gesprächsmenge?
Ja, man hört sich das an hinterher. Inzwischen haben wir auch die Möglichkeit, auf ein digitales Transkript zuzugreifen und muss dann versuchen, es so umzuschreiben und zu kondensieren, dass die Gedanken klar werden und die inhaltlichen Verbindungen zwischen den Sprecherinnen deutlich werden. Es ist ein sehr lebendiges Gespräch, finde ich, geworden. Auch also aus verschiedenen Perspektiven wird die Situation beschrieben, aber der rote Faden, der sich durchzieht, ist eigentlich, wie kann das Theater der Stadt etwas anbieten, wo es auch wirklich das Publikum und seine aktuelle gesellschaftliche Situation adressiert.
Zu den beiden Stücken, die Daniel Morgenroth im Gespräch erwähnt, haben wir auch, soweit ich weiß, jeweils eine Kritik. Online auf der Seite kann man also gerne nochmal vertiefend nachlesen. Malfi habe ich auch selbst gesehen, war tatsächlich ein Erlebnis, sag ich jetzt mal. Ein wichtiges Thema für dich, Detlef, ist ja auch die aktuelle Dramatik. Hast extra noch einen Text dazu geschrieben oder bist so drauf eingegangen? Also neue Stücke, die für das Theater vielleicht sogar mit Auftrag, vielleicht aber auch aus dem Eigenantrieb der AutorInnen geschrieben wurde. Was ist dir da bei der Beobachtung aufgefallen?
Ja, eigentlich sind das so paradoxe Erkenntnisse. Also einmal ist ja der Chor, sind chorische Elemente im Theater präsenter denn je. Dabei ist diese enge Bühnengemeinschaft aber nicht Zeichen einer engen Gemeinschaft insgesamt, sondern eher vielleicht so ein Anzeichen für die Anonymisierung innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Gruppe. Und ein anderes Paradox, was damit natürlich eng zusammenhängt, ist, dass eigentlich die für mich Höhepunkte von Gesellschaftsdarstellungen in aktuellem Theater gerade durch Stücke oder Aufführungen von Einzelpersonen dargeboten werden. Also Lina Beckmann spielt in Laios in der antiken Bearbeitung am Deutschen Schauspielhaus, womit sie ja auch völlig zu Recht zum Theatertreffen eingeladen ist, alle Figuren selber, einschließlich eines Chores. Und das entwirft ein großartiges Panorama von Gesellschaft. Auf der anderen Seite gibt es das Monologstück Prima Facie von Susi Miller. Das ist das Stück der Saison, das in, ich glaube, 16 Inszenierungen, Neuinszenierungen gezeigt wird, in der ersten Saison überhaupt in Deutschland. Da wird ja sexueller Missbrauch thematisiert und die Sprecherin, die Hauptfigur, entwickelt das oder zeigt das aus ganz verschiedenen Perspektiven, obwohl es wirklich nur eine Person ist, um die es geht. Sie war eben erst die Anwältin von Angeklagten, des sexuellen Übergriffs angeklagten Männern und wird dann selber zum Opfer eines sexuellen Übergriffs. Ein anderer Monolog, der ein ganz anderes Thema, aber auch sehr wirkungsvoll und vor allem berührend zeigt, ist von Maya Arad Yasur, einer israelischen Autorin, wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten. Das kurz nach den Massakern am 7. Oktober 2023 entstanden ist. Das ist eine Art Essay, aber es ist auch ein Monolog, ein dramatischer Monolog. Und sie geht davon aus, dass sie eigentlich keine Sprache für die schlimme Situation hat und entwickelt im Lauf des Textes aber eine Sprache, und kommt dazu, dass durch Empathie, durch das Sich-Versetzen in die anderen, der hoffnungslos erscheinende Konflikt auch in gewisser Weise überwunden wird. Also dieser Monolog zeigt, dass das Theater den Austausch von verschiedenen Seiten zeigen und anregen kann. Und dazu passt, worauf du ja schon angespielt hast, Thilo, was Daniel Morgenroth sagt zur jüngsten Premiere, die am Theater in Zittau stattgefunden hat, nämlich die Uraufführung von das Beispiel Lafhafte Leben des Samuel W. von Lukas Rietschel.
Da ist keine plakative Meinung, sondern das Stück, ich glaube eigentlich darum geht es. Es geht nicht um Verständnis, aber es geht um Verstehen. Wo kommen die AfD-Wähler her? Was ist deren Problem? Was sind deren Erfahrungen? Und das macht zum Beispiel einen Abend wie der Samuel W. eben, dass er so Erklärungsmuster anbietet, die teils auch konträr sind, aber Andockungspunkte bietet. Also solche Diskursformate, die wirklich ernst nehmen und solche Stücke, bei denen die Leute auch andocken können. Also wir dürfen uns keinesfalls, glaube ich, als Theater auf die Position zurückziehen, wir sind die Guten, die Gerechten und wissen, wie es geht. Weil da machen wir es uns zu leicht. Wir müssen diesen Grundkonsens verteidigen, des Humanismus, glaube ich, der Friedfertigkeit, da sind wir uns einig. Aber darüber hinaus müssen wir auch lernen, uns mit den anderen Meinungen auseinanderzusetzen, weil da sind wir leider auch zu bequem, glaube ich.
Das sagt Daniel Morgenroth, Intendant des Gerhard-Hauptmann-Theaters in Görlitz und Zittau, über das Auftragsstück, das beispielhafte Leben des Samuel W. von Lukas Rietschel, der ja selbst auch in Görlitz lebt und von dort schreibt und berichtet. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, das Theater wandelt sich von höfischer Repräsentanz zu bürgerlicher Bildungsanstalt, da denkt man gerne mal an Schiller zum Beispiel, zum Kunsttempel, der vielleicht auch so Anfang des 20. Jahrhunderts gerne noch war, bis hin zu heute zu einem sogenannten dritten Ort. Wir haben vorhin schon über diese Diskussionsveranstaltungen mal kurz gesprochen. Inwiefern kann und sollte denn deiner Meinung nach ein Theater auch ein Aufenthaltsort für die ganze gesamte Gesellschaft sein? Wie wichtig ist das in deinen Augen?
Ja, das Problem ist natürlich, insofern ist die Ausgangsfrage des Schwerpunkts dann auch ja, vielleicht sogar falsch gestellt oder haben wir im Lauf der Arbeit an dem Schwerpunkt erkannt, dass man es natürlich differenzieren muss. Also wenn es keine ganze Gesellschaft, geschlossene Gesellschaft mehr gibt, ist es natürlich schwierig, diese ganze Gesellschaft anzusprechen. Das Theater muss natürlich sich diversifizieren, verschiedene Gruppen ansprechen, aber dennoch natürlich, und ich glaube, da helfen Rollenspiel und Zuhören und Austauschen, versuchen dann diese verschiedenen Gruppen ins Gespräch zu bringen und beziehungsweise die Bruchlinien, die es in der Gesellschaft gibt, anzusprechen und oder überhaupt aufzuspüren. Vielleicht hilft ja aber auch Unterhaltung dabei. Das ist dann das Thema unseres nächsten Schwerpunkts im folgenden Heft, wo wir dann sozusagen eine Fortsetzung auch dieses etwas schwereren Schwerpunkts versuchen und überlegen, welche Aufgabe und Funktion das Unterhaltungstheater heute noch hat.
Sehr gutes Teasing an der Stelle. Auch in eurem Gespräch ging es ja so ein bisschen darum, wer kommt eigentlich ins Theater? Wie kommen Leute ins Theater? Da ging es zum Beispiel um das Beispiel dieser dramatischen, nenne ich es jetzt mal, Aufarbeitung dieser szenischen Lesung rund um die Korrektivrecherchen, die sicherlich die meisten mitbekommen haben, um ein Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam, die da krude Pläne, Deportationspläne geschmiedet haben. Und diese szenische Lesung wurde in viele Theater übertragen per Stream, man konnte sie sich aber auch zu Hause einfach über das Internet anschauen und die Schauspielerin Anja Herden war dann im Gespräch mit Ulrike Kolter doch überrascht, wie viele Leute trotzdem ins Theater gekommen sind, um sich das gemeinsam anzuschauen.
Und trotzdem hat es mich berührt, dass die Hannoveraner sich nach 20 Uhr nochmal auf die Socken gemacht haben, um dort mit anderen Leuten zusammen dem beizuwohnen, was auch immer man jetzt von der Veranstaltung hält. Das fand ich schon toll. Also,
zumal man ja sagen muss, es ist bemerkenswert, weil man hätte ja auch einfach daheim bleiben können und vor dem Bildschirm den gleichen Stream gucken können.
Genau.
Es ist ja eigentlich eine wahnsinnig bemerkenswerte Situation. Ja. Ja, genau das ist ja immer, das war ja immer die Angst, ja, dass man klar bequem geworden ist und zu Hause auf dem Sofa bleibt. Und das ist ja eine Situation, wo man das Gleiche erlebt, aber man geht ins Theater, um es kollektiv zu erleben und irgendwie gemeinsam
Ja, und das, da habe ich nämlich ganz doll das Bedürfnis gehabt, und genau da muss man hin, dass wir sagen, dass wir mit den Leuten und dass wir uns gemeinsam aufklären, dass wir den Ort, die Immobilien nutzen, dass man nicht alleine ist mit seinen Ängsten und seinem diffusen nicht verstehen und das fand ich einen ganz, ganz tollen Moment oder auch fast eine Verpflichtung, dass wir diesen riesen Space da haben und sagen, wir laden ein, miteinander zu verstehen.
Das sagt Anja Herden im Gespräch mit Ulrike Kolter über den Stream der szenischen Lesung der Korrektivrecherche im Berliner Ensemble. Das ist jetzt nur eine Stimme aus dem Theater, die wir gehört haben zu diesem Thema, aber wir wollen noch etwas weiter in die Kulissen schauen, welche Fragen und Ansätze beispielsweise am Theater Münster verhandelt werden. Dafür spreche ich jetzt mit Remzi Al-Khalisi.
Hallo.
Remzi Al-Khalisi studierte in Berlin Romanistik und Theaterwissenschaft. Inzwischen arbeitet er als Regisseur und Dramaturg, unter anderem in Berlin, Zürich und Wien war er unterwegs, also im gesamten deutschsprachigen Raum, wenn man so möchte. Er war Co-Intendant am E.T.H. Hoffmann Theater in Bamberg und ist nun Schauspieldirektor am Theater Münster. Herr Khalisi, erstmal noch eine Selbstoffenbarung. Ich bin Leipziger durch Wahl. Ich kenne also Bamberg und Münster nicht wirklich gut, aber die Städte sind in meiner Wahrnehmung schon sehr ähnlich, was ihre Art und Weise angeht, wie die so funktionieren, sage ich jetzt mal. Welche Stadtgesellschaften haben Sie denn dort erlebt?
Also natürlich mit dem Blick aus meiner Heimatstadt Berlin sind halt beides nicht so große Städte, aber im direkten Vergleich ist Münster sehr viel größer. Es sind über 300.000 Einwohner und Bamberg sind es ungefähr 80.000. Das ist schon ein Unterschied. Beides sind Studierendenstädte, in Münster allerdings sehr viel mehr, 15.000, in Bamberg hier über 50.000 Studierende. Das macht sich schon bemerkbar. Und das ist erstmal fürs Theater schön, dass es so viele Studierende gibt, mit denen man auch umgehen kann und die man auch ansprechen kann und die so eine Stadtgesellschaft auch bereichern. Münster ist tatsächlich im Vergleich zu meiner vorigen Wirkungsstätte eine diversere Stadtgesellschaft. Es gibt hier dann doch mehr unterschiedliche Communities, aber auch im Vergleich zu einer Stadt wie Berlin oder Köln oder so oder Frankfurt doch eher homogen.
Was macht das mit Ihrer Arbeit, wenn Sie dann so auf die Stadtgesellschaften schauen? Verändert die sich dann auch je nachdem, was Sie so beobachten im Stadtbild?
Nee, eigentlich nicht, nicht so wirklich. Also man muss mit der Stadt natürlich umgehen und mit der Stadtgesellschaft, in die man kommt und für die man ja auch Theater macht in erster Linie. Trotzdem bin ich in der Vergangenheit gut damit gefahren, sozusagen den Ort der konkreten Wirkungsstätte anzuschließen an so Debatten, die die Gesamtgesellschaft Deutschlands und Europas und der Welt bestimmen halt, ja, zumindest der westlich geprägten Welt, zu der wir uns ja noch irgendwie dazugehören. Auch Münster ist eben in einem Land, in dem es einen großen Anteil von Menschen gibt, die man als solche betrachtet, die hier nicht unbedingt zugehören, als solche betrachtet, die eine andere Geschichte, eine andere Herkunft haben. Und es ist auch eine Stadt in einem Land, in dem es immer mehr Menschen gibt, die sich dem Rechtsextremismus zugewandt fühlen. Also all das sind Themen, die auch hier stattfinden. Also was bedeutet Migration in unserer Stadtgesellschaft? Was bedeutet es, dass sich so eine Gesellschaft immer weiter aufspaltet? Stimmt dieser Befund überhaupt? Und wenn ja, wie? Was machen wir damit? Das sind alles Fragen, die eben auch in Münster diskutiert werden, auch wenn es hier zum Beispiel den geringsten AfD-WählerInnenanteil gab bei der letzten Bundestagswahl bundesweit von den Wahlkreisen, ist das auch deswegen oder trotzdem ein großes Thema, was wir damit machen, dass so viele Menschen diese Partei wählen. Das sind alles große Themen, die wir uns auf dem Theater stellen. Und das ist dann wirklich ziemlich egal, ob das hier ist oder in einer anderen Stadt in Deutschland.
In Ihrem Text schreiben Sie, dass das Theater ja niemals in seiner gesamten tausendjährigen Geschichte die Gesamtheit der Gesellschaft repräsentiert hat. Und dass dieser Anspruch vielleicht auch falsch formuliert ist oder war. Wie würden Sie denn den Anspruch formulieren?
Ich würde den Anspruch so formulieren, wie viele andere KollegInnen auch halt. Den Anspruch, mehr Menschen zu erreichen, die sich nicht vom Theater angesprochen fühlen. Das ist aber was anderes, als zu sagen, man will unbedingt immer alle erreichen und vor allem mit allem alle erreichen. Daran glaube ich halt so gar nicht, dass das geht. Wir leben halt in einer sehr ausdifferenzierten Gesellschaft. Das hat ja auch Vorteile. Also ich habe ja nichts gegen Vielfalt und pluralistische Meinungsbilder, auf die man so trifft. Das ist schon die Aufgabe von Theatern, darauf zu reagieren, also unterschiedliche Angebote zu machen für unterschiedliche Gruppierungen und dem auch nachzugehen und sich immer wieder die Frage zu stellen, wie bildet man Gesellschaftskreise ab, die sich entweder nicht abgebildet fühlen oder auch einfach nicht abgebildet wurden und nicht adressiert wurden.
Das heißt, für jeden Gesellschaftsteil oder für verschiedene Gesellschaftsteile verschiedene Angebote machen oder...
Einerseits schon verschiedene Angebote machen. Es fängt damit an, wer steht auf der Bühne, also wer repräsentiert wen. Wir hatten in einem Stück von Emre Akal, Nachkommen, eine Szene, wo einer unserer Schauspieler einen kleinen Dialog auf Arabisch, also ein Telefonat geführt hat. Und es waren in der Vorstellung, in der Premiere halt sehr, sehr viele SchülerInnen drin. In einer Premiere und diese SchülerInnen kamen halt aus Vierteln, die hier so als problematischer gelten. Es waren eben auch viele arabisch sprechende SchülerInnen drin, die sich irrsinnig gefreut haben, dass es diesen kleinen Dialog dort gab und sofort viel aufmerksamer dem Ganzen gefolgt sind und viel geneigter waren dem Ganzen. Also, wenn ich meine, wir müssen auch andere Gruppierungen ansprechen, ist es nicht so, dass man unbedingt danach suchen muss, was will denn wer sehen, sondern das, wovon ich überzeugt bin, als Kunstprodukt, wie adressiere ich das an verschiedene Gruppen, wie zeige ich es ihnen, wie schlage ich Brücken dazu?
Sie schreiben in Ihrem Text ja auch, oder berichten, möchte ich fast sagen, dass man sein Publikum ja nie vollständig kennen kann. Man kann da immer nur so in der Probenarbeit Vermutungen anstellen und dann in den Vorstellungen schauen, ob der Witz beispielsweise jetzt wirklich einen Lacher hervorruft. Was machen Sie denn auch, um das zu erforschen, wer da kommt und wer da vielleicht auch nicht kommt, der aber vielleicht noch kommen soll?
Also man kommt ja immer alle paar Jahre neu in so eine Stadt als Theaterschaffender und ist erstmal darauf angewiesen, Hypothesen anzustellen. Und Vermutungen über eine Stadtgesellschaft. Und natürlich gibt es viele Ähnlichkeiten zwischen vielen Städten, aber eben auch Besonderheiten. Und die lernt man dann erst kennen. Das eine ist halt, dass ich sehr dran glaube, dass man versucht, Charmoffensiven in die Stadt zu streuen. Also persönlich auftreten, Geschichten, die man in der Stadt schnell aufgeschnappt hat, zu verwerten und dadurch die Stadtgesellschaft mitzumeinen und vor allem viel, viel Charme in die Stadt auszusprühen und auszubreiten. Das finde ich ganz wichtig. Und dann ist es ja immer so, dass sich doch so Publikumszusprüche ändern, wenn neue KünstlerInnen-Gruppen an so ein Theater kommen. Also man merkt dann schon, einige bleiben weg, andere kommen wieder, weil man eben vielleicht mit einer neuen Ausrichtung kommt oder vielleicht auch vieles weitermacht, je nachdem. Viele Gespräche führen ist wichtig, also wirklich diese ganzen Nebenformate, die sehr viel Arbeit machen, wie Einführungen, an die sich immer noch Gespräche anschließen. Man wird immer angesprochen noch danach, Publikumsgespräche hinterher, Schauspielclubs, Matineen, also alle möglichen Begegnungsanlässe schaffen. Wirklich viel ins Gespräch sich begeben, gerade bei Premierenfeiern trifft man sehr viele Menschen, die sich auch so federführend für so eine Stadt begreifen, also die sich selber so als meinungsführende Menschen begreifen. Da erfährt man sehr viel und kriegt was wiedergespiegelt und damit umzugehen ist interessant.
Ich habe mich das auch gefragt, beziehungsweise mir als Frage so aufgeschrieben, dass weswegen das Theater ja immer diesen großen Anspruch hat, die gesamte Gesellschaft einzuladen, einzubinden, ist ja, dass es einer der letzten Orte vielleicht ist, wo diese Zersplitterung vielleicht so ein bisschen wieder gekittet wird, weil da auf einmal ganz viele Individuen zusammensitzen und eine Erfahrung durchmachen. Klar hat jeder seinen individuellen Blick auf das, was da auf der Bühne passiert. Das ist ja auch wiederum das Schöne. Aber man teilt ja irgendwie den Raum, man atmet gemeinsam, wie es da manchmal so schön poetisch heißt. Wie wichtig ist es Ihnen denn, gerade wenn es jetzt um Nachgespräche geht, dann auch so eine Art gemeinsamen Austausch zu ermöglichen und dann vielleicht auch zu zeigen, sieh mal an, Menschen, die denken, dass sie gar nicht zusammengehören, haben doch auf einmal gleiche Wahrnehmungen und Beobachtungen gemacht und stellen das im Theater auf einmal fest, so ein richtiger, ja, demokratischer Ort dann sozusagen.
Ja, ein demokratischer, aber das ist halt auch ein utopisches Moment halt, dieses Erlebnis von Gemeinschaft. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges und das ist also der Kern dessen, was wir machen. Und vor allem bei Aufführungen und Inszenierungen und Arbeiten, die aus welchen Gründen noch immer sehr den Kern der Fragen treffen, die sich die Menschen stellen und besonders gelungen sind. Also da erleben wir das ja dann besonders scharf, wie toll das ist, halt so ein Gemeinschaftserlebnis. Das zu stiften und das auch immer wieder zu vermitteln, dass wir in der Lage sind, das stiften zu können, das ist total wichtig und das muss man hochhalten. Also überhaupt sind wir aufgerufen, finde ich, am Theater als Theaterschaffende, vielmehr das hochzuhalten, was wir können. Und das ist eine ganze Menge. Und uns weniger damit zu beschäftigen, was wir alles nicht können. Wir haben so eine Neigung, und das ist vielleicht auch was sehr Deutsches, unter deutschen AkademikerInnen wahrscheinlich noch stärker als bei Nicht-AkademikerInnen, sich so selbst zu zerfleischen und sehr schnell bereit zu sein, Selbstanklage zu machen, Asche übers Haupt zu kippen und zu sagen, also da sind wir schlecht und hier sind wir schlecht. Und wir verlieren so ein bisschen aus den Augen, was wir alles können. Und das ist das, was wir können, halt Gemeinschaft stiften. Und da haben wir ganz viele Möglichkeiten und eine lange Tradition und eine wunderbare Kulturtechnik, die erfunden wurde. Das müssen wir hochhalten und vermitteln und immer wieder neu vermitteln und vielleicht auch neue Worte dafür finden, wie wir es vermitteln und wie wir es auch an eine neue Generation vermitteln. Oder das ist ganz wichtig.
In Ihrem Text formulieren Sie einen, wie ich finde, sehr spannenden Ansatz. Sie schreiben da, die Lücken sichtbar machen, wahrscheinlich die Lücken in der Gesellschaft, die Lücken in der allgemeinen Erzählung, Wahrnehmung. Wie finden Sie diese Lücken und wie bringen Sie diese Lücken sichtbar auf die Bühne?
Über Vermissungen, die ich habe, die das Team hat, mit dem ich zusammenarbeite, die Menschen, die KünstlerInnen, mit denen ich arbeite. Was sind denn die Vermissungen? Was fehlt uns dann? Also was fehlt, ist eine tolle Frage überhaupt. Ich habe mal eine ganze Spielzeit mit dem Titel Was fehlt überschrieben und das finde ich nach wie vor eine sehr wichtige Frage. Was vermissen wir und wohin richtet sich unsere Sehnsucht? Und da kann man sich selbst sehr genau befragen, weil man ist ja Teil der Gesellschaft, also so sehr unterscheiden sich dann die Bedürfnisse und Sehnsüchte vielleicht doch nicht. Ist nicht alles Individualität, manches ist auch Gruppe. Und dann ja nach Stücken Ausschau halten, zum Beispiel, wo man den Eindruck gewinnen kann, da werden genau diese Lücken halt irgendwie in Kunst überführt. Da wird eine Sprache für gefunden, um eine Sehnsucht Ausdruck zu verleihen, um eine Vermissung plastisch zu machen, um sie vielleicht auch als Reise sichtbar zu machen, auf die man mitgenommen wird. Da finde ich AutorInnen ganz wichtige Partnerschaften halt für so ein Theater.
Ich finde, das ist vielleicht manchmal so das Wichtigste, dass Theater nicht nur abbildet, sondern auch vorausdenken darf. So eine richtige Utopie-Maschine, so ein Testballon, wo man sagen könnte, ja, wir gucken einfach mal, wie könnte denn so eine Gesellschaft noch aussehen? Spielt das für Sie eine Rolle, so diese utopischen Momente?
Ja, unbedingt, dass das so ein Möglichkeitsort ist, das Theater, das ist ganz wichtig. Also, dass es ein Ort ist, an dem wir die Dinge durchspielen, Utopien durchspielen, Visionen durchspielen, Möglichkeiten durchspielen, Gesellschaftsentwürfe uns überlegen oder überlegen lassen, mit denen dann umzugehen. Das ist ja das, was Spielen ist. Spielen ist ja die Welt erfahren, in denen man sich miteinander verstellt und auf Spielregeln einigt und die mal eine Zeit lang befolgt. Und guckt, was denn dabei rauskommt, wenn man diese Spielregeln erfolgt und welche Geschichten sich damit erzählen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja.
Das sind alles sehr große Ansprüche, über die wir jetzt geredet haben. Ich würde jetzt gerne mal fragen, wie das eigentlich auf dem Spielplan aussieht, beziehungsweise in den konkreten Vorstellungen. Also wie setzt man das um in einem laufenden Theaterbetrieb?
Meistens zum Glück gut und gelungen und manchmal eben auch nicht. Also nicht alles erreicht jeden, das ist ja und jede. Und wir müssen uns auch den Raum nehmen, Versuche zu unternehmen. Und wir sind ein Ort, an dem man bitteschön auch scheitern dürfen muss. Sonst kommt man da überhaupt nicht weiter. Sonst bleibt man bei eingestrickten Mustern und bewegt sich keinen Schritt in irgendwelche Richtung der Veränderung oder der Utopie.
Ich würde jetzt gerne zur letzten Frage kommen, die ist ein bisschen länger. Sie formulieren am Ende Ihres Textes eine Wahrnehmung, eine Erkenntnis vielleicht, dass wir unser Publikum oder Sie, Ihr Publikum, ich glaube schon eher wir, unser Publikum, auch ganz oft unterschätzen und das Theater sich auch selbst unterschätzt, das kam jetzt vielleicht schon ein bisschen raus. dass es zum Beispiel Unterhaltung und Anspruch wirklich zusammendenken kann, dass wir komplexe Fragen auf der Bühne verhandeln können, ohne dass die Menschen weglaufen oder sagen, das ist nicht zu verstehen. Ich muss aber sagen, ich persönlich mache ganz oft die Erfahrung, dass viele im Publikum gar nicht versuchen zu verstehen, sondern von vornherein von der intellektuellen Überforderung ausgehen. Die gehen hin, sagen, hä, ich verstehe das nicht auf Anhieb. Das ist bestimmt sowas Kluges, wofür man studiert haben muss, zum Beispiel. Und es gibt auch Leute, die sagen, ach, ich bin sowieso viel zu doof fürs Theater, brauche ich gar nicht hinzugehen. Dann gehe ich halt lieber ins Kino oder schaue mir einen Film zu Hause über Streaming an. Wie geht man damit um, dass Menschen das Gefühl haben, sie sind nicht mitgemeint, obwohl das vielleicht gar nicht stimmt?
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Ich hatte in Bamberg eine Freundin, die kam in einer Aufführung von Dr. Faustus Lights to Lights von Gertrud Stein. Und hat schon beim Ankündigungstext gesagt, also ich werde sicherlich kein Wort verstehen, was soll ich da reingehen. Ich habe dann zu ihr gesagt, das ist kein Stück, das ist kein Text, den man logisch erschließen muss. Überhaupt nicht. Lass doch mal die Sprachbilder auf dich wirken und das, was wir damit machen. Und dann war die Frau so entlastet, dass sie einen wunderbaren Abend hatte. Das beantwortet ihre Frage nur zum Teil, weil das natürlich noch kein Allround-Rezept ist, wie wir mit so einem Problem umgehen, weil das ist tatsächlich ein Problem. Also viele denken ja auch heute noch, dass man im Theater sich irgendwie ein Paillettenkleid anziehen muss und einen Anzug halt. Ja, also dass man da einfach hingehen kann, auch spontan, das wissen tatsächlich immer noch viele Menschen nicht. Und da müssen wir irgendwie uns eine größere Öffentlichkeit schaffen. Das andere ist aber auch, es gibt aber auch Stücke, die sind vielleicht auch komplizierter in ihrer Form und nicht nur in ihren Gedanken, in beidem. Das sind dann vielleicht auch Stücke, die müssen auch vielleicht nicht ein breites Publikum erreichen. Manche Stücke sind dann eben auch für Menschen, die sich schon lange mit bestimmten Sachen beschäftigen, gedacht. Und dann ist das auch gut so. Diese Skepsis gegenüber der mimetischen Kraft des Schauspiels, die sich so bei vielen TheaterkünstlerInnen selber auch breit macht, ich glaube, die sollten wir wieder aufgeben, weil die Erfahrung ist, über charismatisches Schauspiel und über Menschenfiguren, die mir da erzählt werden und ein Stück weit auch eine Menschengeschichte erzählt wird, kann man ganz viel verführen. Und wenn dann halt noch viele, viele Ebenen dazukommen, dann werden die entweder verstanden, erfasst oder eben nicht. Aber trotzdem, es kommt was an. Dass wir uns wieder mehr Geschichten erzählen und auch Menschenfiguren auf der Bühne darstellen lassen, da sollten wir schon auch wieder mehr zurückgeben. Und mehr Stücke auch schreiben, die so funktionieren, durchaus, ja, so.
Also es sind viele schöne Gedanken. Ich finde vor allem so eine wunderbare Entspannung. Man darf auch Fehler machen. Man muss nicht immer alle ansprechen. Ich hoffe, Sie bewahren sich das für uns alle. Und danke vielmals für diese schönen Gedanken.
Dankeschön.
Mehr mit Menschen sprechen, ihnen sagen, was im Theater passieren. Das waren Ideen, die ich gerade so rausgehört habe. Und das macht man am besten so früh wie möglich, ist meine Erfahrung. Das ist auch ein Gedanke hinter dem Projekt Kultur macht stark. Darüber hat Martina Jacobi einen Text für die aktuelle Ausgabe geschrieben und dafür 3 Jugendtheaterprojekte besucht. Martina, ich persönlich bin ja auch mit so einem Jugendtheaterclub groß geworden. Der war jetzt nicht ganz so inklusiv, wie es in deinem Text klang, aber auf seine Weise intensiv, würde ich behaupten. Hast du auch solche Erfahrungen gemacht, mit denen du in diese Recherche reingegangen bist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich selber war leider nie im Theaterjugendclub. Ich bin eher so mit Jugendorchestern aufgewachsen. Das war auch sehr intensiv, aber hatte mit Inklusion eher weniger oder gar nichts am Hut. Aber jetzt bei den 3 Besuchen an den Theatern habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel davon mitbekommen, ja.
Wenn man selber Theater, Musik, Kultur in welcher Form auch immer gemacht hat, hat man später eine viel bessere Beziehung dazu, weil man einfach gemerkt hat, was das mit Menschen macht. Und deswegen kann man das irgendwie leichter in Beziehung setzen, finde ich. Bevor wir mehr zu den konkreten Aufführungen hören, erklär doch erstmal den Grundgedanken hinter dem Projekt Kultur macht stark. Ich kannte das nämlich vorher noch nicht. Muss ich gestehen.
Also Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung heißt das. Das ist ein Förderprogramm vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und in dessen Rahmen macht der Deutsche Bühnenverein eben mit dem Förderprogramm zur Bühne Jugendtheaterprojekte. Also da werden Jugendtheaterprojekte gefördert. Und im Grundgedanken geht es eben genau darum, da Projekte auszusuchen für Jugendliche, die in eine bestimmte zum Beispiel Diskriminierungsgruppe fallen, also vielleicht Menschen mit Behinderung, zum Beispiel People of Color oder Kinder und Jugendliche aus sozial vielleicht schwächeren Stadtteilen. Dann geht es eben darum, dass es dann für diese Kinder und Jugendlichen eben durch diese Projekte gerechtere Bildungschancen gibt oder eben gerechtere Bildungschancen geschaffen werden.
Ich fand das auch ganz bemerkenswert beim Lesen des Textes. Hast du ein Projekt beschrieben? Ich habe nicht ganz genau verstanden, wie es funktioniert, weil ich es vielleicht auch nicht aufmerksam genug gelesen habe. Aber dass es da hieß, so bei den Proben, man konnte reinkommen, wann man wollte. Und wenn man halt mal nicht kommen wollte, dann ist man halt nicht gekommen. Also als teilnehmende Person, als Schüler, Schülerin. Und es hat ja trotzdem funktioniert, oder?
Ja, genau. Ja, ich glaube, es kommt immer sehr darauf an, mit welchen Jugendlichen man arbeitet. Und ganz oft weiß man das vielleicht auch vorher gar nicht. Es gab ein Projekt, wo die Leiterin, das war auch das Projekt hier in Köln, und da hat die Leitung Judith Niggehoff, die hat gesagt, dass es ihr gerade eben wichtig war, eine bestimmte Kontinuität für die Jugendlichen herzustellen und dass die Verantwortung für, ne, für das, was sie machen, eben in der Freizeit zum Beispiel dahin zu gehen, auch übernehmen und das dann auch selber einhalten, weil sie ja eben selber diese Entscheidung treffen. Bei dem Projekt in Aachen, das war ein Mixed-Abled-Projekt mit Jugendlichen aus verschiedenen Real- und Grundschulen, da war es ein ganz anderer Ansatz, einfach weil die Jugendlichen, die da teilgenommen haben, die konnten das gar nicht leisten, da regelmäßig hinzukommen. Da war dann inhaltlich eine ganz andere Aufgabe, dass man eben gesagt hat, ja, wir halten das einfach offen, wenn sie da sind, sind sie da und dann machen wir was mit denen und dann setzen wir halt auch an dem Punkt an, wo sie jetzt gerade sind.
Welche Projekte oder welche Momente in diesen Projekten haben dich denn besonders beeindruckt, wo man dann vielleicht auch so eine, ich sag's jetzt mal ein bisschen plump, so eine schöne poetische Kraft des Theaters, ursprüngliche Kraft des Theaters nochmal spürt?
Ich bin so im Nachhinein ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr vom Probenprozess mitbekommen habe. Ich habe in Aachen Magic Monsters, hieß das, und auch bei dem Projekt hier in Köln, das hieß Friss oder, da habe ich die Aufführung am Ende einfach nur gesehen. Und ich hatte ganz viel das, oder ganz oft das Gefühl, dass das meiste in den Proben passiert. Einfach weil den Leitungen es eben auch darum geht, die Themen eigentlich nur abzustecken und dann den Jugendlichen so viel Gestaltungsfreiraum inhaltlich wie auch eben auf der Bühne zu geben. Das heißt, man merkt am Ende einfach unglaublich stark, dass das von den Jugendlichen selber kommt. Sowohl der Text als halt auch szenisch, was da passiert, welche Ideen da umgesetzt werden.
Vielleicht jetzt eine gewagte Frage, aber so zum Schluss, was ist denn dein Eindruck von den Menschen, die da auf der Bühne standen? Hattest du das Gefühl, die haben da jetzt am Ende so ein anderes Gefühl für Theater entwickelt?
Ich würde sagen, ich habe mit allen Projektleitungen auch genau darüber gesprochen, ob das eigentlich Jugendliche sind, die auch sonst ins Theater gehen. Das sind keine Jugendlichen, die auch, sagen wir mal, ans große Haus gehen und sich da Produktionen anschauen. Die gehen halt in den Theaterjugendclub. Und woran das liegt, da ist mir eine Sache besonders auch hängen geblieben aus dem Gespräch mit der Projektleitung bei dem Projekt in Bremen, das sich eben ausschließlich an Jugendliche BIPOC richtet, also an schwarze Jugendliche, an indigene Jugendliche und People of Color. Und da meinte Canan Wensky, Projektleitung, dass auf der Bühne eben einfach auch nicht diese Themen gezeigt werden, mit denen sich die Jugendlichen identifizieren können. Deswegen interessiert sie das erstmal nicht so. Also im Rahmen der Projekte besuchen tatsächlich die Theaterleitung mit den Jugendlichen auch dann Vorführungen schon, ne, am Theater und auf der großen Bühne auch. Sie meinten eben, es ist gar nicht so einfach, dann irgendwas zu finden, was das verhandelt, was die Jugendlichen eben auch interessiert, wo man dann nicht erst irgendwie einen großen Bogen schlagen muss aus irgendeinem vielleicht älteren Klassiker, ja, der natürlich interessant ist, also das will ich jetzt dem gar nicht absprechen, aber es ist nicht so unmittelbar, die Identität von diesen Jugendlichen auf der Bühne zu finden, wie man sich's wünschen würde.
Wir haben viel gehört, viele Ideen, was gemacht wird, was gemacht werden könnte. Jetzt könnten wir hier eine Lösung finden. Die ultimative Antwort auf die Frage, wie das Theater die Gesellschaft abbilden soll, können wir natürlich nicht diese Frage lösen. Dazu ist sie viel zu komplex, das habe ich eingangs schon gesagt. Aber wir wollen natürlich einige Betrachtungen sammeln Und vielleicht fangen wir mit einem Gedanken aus dem Interview im Heft an von der Dramaturgin Juliane Hendes.
Aber in den letzten Jahren, finde ich, hat sich da schon sehr viel getan. Also es gibt ja wirklich super viele Theaterabende, die sich eben mit rechtsradikalen Anschlägen zum Beispiel beschäftigen. Also in Düsseldorf gab es jetzt ja nicht nur uns mit Dunkeldorf, sondern auch Solingen zum Beispiel. Ich weiß, dass Oberhausen sich mit Hanau beschäftigt hat und damit durch die Gegend tourt und das super angenommen wird, soweit ich höre. Eigentlich seit 2015, 2016 mit Aufkommen von diesen Pegida-Märschen habe ich das Gefühl, dass sich sowieso stetig das Theater immer mehr auch mit diesen Themen beschäftigt. Und ich frage mich, wie viel es da noch braucht oder ob es nicht jetzt eben in der Diskrepanz von wie politisch ist Theater, was kann Theater politisch überhaupt leisten, was muss es leisten, ob da nicht vielleicht sogar jetzt der Punkt wäre zu sagen, jetzt ist es auf der Straße, jetzt ist es groß, jetzt sind sie da, zu sagen, wie kriegt man wieder ein bisschen Hoffnung in die Welt, wie kriegt man daraus jetzt wieder Themen geschöpft, zu sagen, wir sind eine Demokratie, wir wollen eine sein.
Hoffnung? Optimismus bei der Dramaturgin Juliane Hendes. Ich gebe die Frage auch gleich nochmal an Detlef Bauer weiter, der diesen Schwerpunkt ja betreut hat. Was ist so dein Fazit nach dieser intensiven Auseinandersetzung mit diesem Thema?
Das fällt unerwartet optimistisch aus eigentlich, weil das Theater als soziale Kunst gesellschaftliche Entwicklungen auch in großen Krisenphasen gut untersuchen und darstellen kann. Auch das Auseinanderdriften der Gesellschaft kann es durch eine große Vielfalt an Themen und Darstellungsweisen gut reflektieren. Und wenn es nicht eine Gesellschaft mehr gibt, kann das Theater umso mehr die Bruchlinien zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen rausarbeiten. Das war eigentlich das gemessen am Anfang und an den Vorüberlegungen zum Schwerpunkt wirklich positive Fazit. Thilo, wie ist es dir denn gegangen mit dem Schwerpunkt oder auch jetzt hier mit dem Podcast? Was hast du da raus mitgenommen?
Sehr viel Unterschiedliches tatsächlich. Also ich habe mich ja lange mit Remzi Al-Khalisi beschäftigt und mochte so diese Gedanken von: Vielleicht braucht so eine Theaterleitung auch mehr Zeit, um sich auf so eine Stadtgesellschaft einzulassen. Da wird oft viel zu schnell geurteilt. Vielleicht darf es auch öfter mal schief gehen, dass man sagt, okay, wir haben hier was versucht und es ist keiner gekommen. Vielleicht braucht es auch manchmal mehr Label, dachte ich mir, dass man sagt, okay, hier ist leichte Unterhaltung mit so ein bisschen Gesellschaftskritik und hier ist vielleicht Diskurstheater. Wer noch nie was von Judith Butler gehört hat, sollte hier vielleicht heute Abend nicht reinkommen. Also man muss ja nicht immer alle ansprechen. Das fand ich auch einen sehr interessanten Gedanken. Und ich habe auch noch so einen kleinen Input mitgebracht sozusagen von dem Kollektiv Staub zu Glitzer. Die haben ein Heft rausgegeben zum Thema Theater Commons, das quasi eine andere Form von Theaterleitung ist, die nämlich nicht bei so einer Gruppe von 5 Leuten oder vielleicht von nur einem einzelnen Mann, sage ich jetzt mal so plakativ, liegt, sondern wo man sagt, die ganze Gesellschaft kommt in dieses Theater, bildet Arbeitsgruppen, die durch sehr radikal demokratische Prozesse als Gemeinschaft entscheidet, was passiert denn in diesem Theater, was soll in diesem Theater gespielt werden, was wollen wir sehen, wie wollen wir es sehen, wie wollen wir mitgenommen werden. Und ich finde das auch einen sehr interessanten Gedanken zu fragen, wie kann ich Gesellschaft abbilden im Theater, natürlich am besten, indem ich die ganze Gesellschaft mitnehme mit dem Theater. Muss jetzt nicht so anarchistisch sein wie in diesem Beispiel, aber schon allein mit den Menschen reden, was sie gerne auf der Bühne sehen möchten, kann dann natürlich auch sehr viel helfen, was, glaube ich, viele IntendantInnen inzwischen tun. Bei uns ist jetzt auch noch Andreas Valentin, der bisher noch nicht zu Wort gekommen ist, aber dafür in dem nächsten Podcast wahrscheinlich viel reden wird. Du hast auch einen Text geschrieben zum Musiktheater im Heft, im aktuellen Schwerpunkt. Wie ging es dir denn mit der Auseinandersetzung mit diesem Thema?
Ich finde, es gibt eine Gegenbewegung im aktuellen Theater nach Corona. Einerseits hat das Theater seinen Instanzstatus verloren. Das zeigen zum Beispiel die vielen Triggerwarnungen auf den Homepages. Andererseits bewegt das Theater sich bewusst auf sein Publikum zu. Das spiegelt der Schwerpunkt auf vielen Ebenen. Und es führt auch zu unserem nächsten Schwerpunkt. Da widmen wir uns dem Unterhaltungstheater.
Ich bin schon sehr gespannt. Vor allem, weil ich glaube, der Ruf ist schlechter manchmal als das, was es wirklich bei rauskommt beim Unterhaltungstheater. Da kann auch sehr viele tiefgreifende Gedanken beinhalten. Und das waren jetzt auch viele Gedanken von uns. Meine Idee war vielleicht noch beim nächsten Theaterbesuch, der vielleicht jetzt nicht unbedingt im teuersten Haus ist, einfach mal eine Karte mehr zu kaufen und irgendjemanden zu geben, den man auf der Straße trifft, den man gerade irgendwie vorm Theater findet, weil ich finde, das ist auch so ein schöner Versammlungsort oft vor dem Theater. Fände ich mal ganz witzig, vielleicht probiere ich das mal aus. Das war Schwerpunkt Theater, der Podcast zur Zeitschrift Die Deutsche Bühne. Mehr Informationen und Kritiken zu den angesprochenen Stücken gibt es auf der Website unter die-deutsche-buene.de. Mein Name ist Thilo Sauer, Vorhang zu und bis zum nächsten Mal.
Schwerpunkt Theater, der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.